Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Runner's World Podcasts. Schön, dass ihr reinhört, wahrscheinlich auf eurer Lieblingsplattform, denn unseren Podcast gibt es ja überall da, wo es Podcasts gibt und neuerdings auch in der App Campfire FM. Kennt ihr noch nicht? Dann schaut es euch gerne mal an. Da könnt ihr zu unserem Podcast noch besser kommentieren und mitdiskutieren und euch natürlich auch Themen für den Podcast wünschen. Und dazu kommen wir jetzt, denn bei Campfire hat sich jemand das Thema Ernährung und Training gewünscht. Und das passt richtig gut, denn in dieser Podcast-Folge geht es um ein Ernährungsthema. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich auch schon im Titel der Folge gelesen. Es geht ums Stressessen und vor allem, wie man das vermeiden kann. Unsere Mitarbeiterin Pia Lübeck hat sich dazu eine Expertin eingeladen und das Thema ausführlich besprochen. Damit geht's jetzt los. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch im Namen des ganzen Runner's World Teams ganz viel Freude und neue Erkenntnisse mit dieser Podcast-Folge.
Hallihallo, heute von einer neuen Stimme hier im Podcast. Ich bin Pia, Ernährungswissenschaftlerin bei Runner's World und heute widmen wir uns einem Thema, was wohl jeden von uns mal mehr und mal weniger betrifft. Stress. Wir wollen verstehen, wie Stress unser Essverhalten beeinflusst und wie wir die Kontrolle darüber zurückgewinnen. Das mache ich heute aber nicht alleine, sondern habe mir Bastien Neumann eingeladen. Hallo Bastien.
Hallo und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Du bist Ernährungswissenschaftlerin und Ernährungspsychologin, außerdem Markenbotschafterin für AG1, Bestsellerautorin, Podcasterin und hältst Vorträge zu deinen Themen. Da stellt sich mir natürlich direkt die Frage, wie viel Stress hast du selbst in deinem Alltag?
Dazu ergänzen muss man gerade noch, ich bin auch zweifach Mama. Das ist, glaube ich, gerade fast der größte Stresspunkt in meinem Leben. Ja, es ist schon viel. Es ist schon viel, aber man probiert sich irgendwie so ein bisschen zu managen, sich irgendwie so sein Support-System zusammenzustellen. Ich habe zum Glück einen sehr unterstützenden Mann an meiner Seite, der auch selbstständig ist. Das heißt, wir können uns auch so ein bisschen die Zeiten flexibel einteilen. Insofern, keine Woche ist gleich. Man muss immer irgendwie ein bisschen jonglieren, aber Stress ist definitiv ein Thema. Und auch Stressessen, wenn ich ganz ehrlich bin, ist etwas, was bei mir auch nicht ausbleibt.
Ist das auch ein Grund, warum du dich auf die Ernährungspsychologie und jetzt im Speziellen auf das Stressessen fokussiert hast? Oder woher kam das?
Lange, lange Geschichte, aber tatsächlich aus eigenen Beweggründen. Wenn ich mal so ein bisschen aushole und aus dem Nähkästchen erzähle. Ich komme ursprünglich aus dem Leistungssport im Bereich Judo und im Judo kämpft man in Gewichtsklassen und demnach war ich schon relativ früh, also schon im Grundschulalter, mit dem Thema Gewicht konfrontiert. Ich wurde mehrmals die Woche gewogen, je nachdem welches Turnier anstand, hieß es abnehmen, zunehmen, Gewicht halten und demnach hatte ich sehr früh schon diese Verknüpfung, okay, was ich esse, hat Auswirkungen darauf, wie viel ich dann auf der Waage letztendlich habe und habe dann schon angefangen, im Grundschulalter heimlich mein Schulbrot wegzuschmeißen. Und das war also schon früh ein präsentes Thema und je älter ich wurde, desto leistungsorientierter wurde es. Ne? Vorher war es so Spiele, Spaß und Sport. Ich war zwar ehrgeizig dabei, aber je älter ich wurde, desto mehr stand ich dahinter. Ich denke mal, es werden gerade auch viele Sportler zuhören, die das eventuell kennen und sich damit identifizieren können. Und dann habe ich ganz verrückte Sachen ausprobiert, um irgendwie mein Gewicht zu halten. Es war immer so ein bisschen so ein Auf und Ab. Ich habe nie richtig durch dieses ganze Ernährungsthema gelernt, so auf meinen Körper zu hören. Ich habe sehr früh sehr kopfgesteuert gegessen und deswegen hatte ich nie so eine gesunde Beziehung zum Essen, sage ich mal. Sprich, in den Wettkampfphasen war ich immer sehr diszipliniert und habe mein Gewicht gemacht und sobald die Wettkampfphasen vorbei waren, habe ich viel gegessen. Und das blieb alles im Rahmen, solange ich diese Kontrolle von außen hatte. Und mein Trainer, der mich mehrmals die Woche gewogen hatte. Als ich dann aber knapp 16 war, habe ich mir im Training das Kreuzband gerissen. Und Kreuzbandriss heißt OP plus ungefähr ein Jahr Sportpause. Und da hatte ich halt plötzlich nicht so diese Kontrolle von außen und musste mich nicht erklären, wenn ich zugenommen habe. Gleichzeitig bin ich auch in ein ziemliches Loch gefallen. Ne? Vorher war irgendwie so Judo mein Leben, Sport und plötzlich war das nicht mehr da. Ich hatte sehr viel Zeit, war sehr unglücklich und habe das dann auch schnell mit Essen kompensiert, wie ich jetzt rückwirkend weiß. Das habe ich damals nicht bemerkt. Auf jeden Fall war es halt ein großes Thema. Ich habe viel dadurch zugenommen und mich immer mehr in dieses Thema eingearbeitet und war immer frustrierter, weil mein Wissen wuchs, aber irgendwie habe ich es nicht umsetzen können. Bis ich dann irgendwann, also tatsächlich hat sich das auch noch wiederholt, ich hatte noch einen zweiten und einen dritten Kreuzbandriss und bin immer mehr in dieses Thema rein. Und die Frustration war sehr, sehr groß, bis ich mir dann irgendwann gesagt habe, das war dann auch gerade als ich mein Abi gemacht hatte, komm, ich mache einfach mein Hauptproblem im Leben zum Hauptmittelpunkt und studiere das Ganze. Weil irgendwie, wenn ich mich damit täglich auseinandersetze, dann muss das doch irgendwie klappen. Ne? Und dann gesagt, getan, habe ich angefangen, Ernährungswissenschaften zu studieren, habe nun auch auf biochemischer Ebene gelernt, was in meinem Körper passiert, wenn ich zu viel oder mich ungesund ernähre, und habe aber auch da gemerkt, irgendwie hält mich das Wissen nicht davon ab, mich nicht so cool zu ernähren. So, und dann habe ich mich immer mehr hinterfragt, warum ist das so, und ich bin noch in anderen Lebensbereichen so diszipliniert, warum schaffe ich es nicht in der Ernährung? Und dann hatten wir tatsächlich in der Uni, das war eher so ein Wahlpflichtfach, eher so ein Randthema, auch noch recht oberflächlich behandelt, sage ich mal einfach, weil es auch ein junges Forschungsgebiet ist. Das war ein Modul zur Ernährungspsychologie. Aber es hat mich trotzdem dahingehend sensibilisiert, zu hinterfragen, warum esse ich eigentlich so, wie ich esse. Ne? Vorher war ich immer bei dem Thema, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, was hat wie viele Kalorien und Makronährstoffe, und ne, das konnte ich alles auswendig. Und jetzt habe ich erstmals mich damit auseinandergesetzt, warum esse ich so, wie ich esse? Was kompensiere ich möglicherweise mit dem Essen? Und da kommen wir dann auch wieder zu dem Thema Stressessen zum Beispiel. Ne? Emotionales Essen war auch ein großes Thema. Belohnungsessen war auch ein großes Thema. Also ich habe immer mehr so meine Ernährungsmuster erkannt. Und als ich das verstanden habe, was dahinter steckt, und ich gemerkt habe, okay, eigentlich ist Essen gar nicht das Problem, sondern zum Beispiel mein Umgang mit Stress und meine Antwort darauf ist Essen, und ich dann auch verstanden habe, warum meine Antwort Essen ist, und ich mich dann nicht mehr für disziplinlos und schwach gehalten habe, sondern gemerkt habe, es ist ein logischer Schachzug, dass man so handelt, hat das für mich ganz, ganz neue Türen eröffnet. Und deswegen habe ich mich auch so unfassbar doll in dieses Thema der Ernährungspsychologie verliebt und habe es mir jetzt ja zur Aufgabe gemacht, über sämtliche Plattformen, du hast schon gesagt, ich gebe Vorträge, ich habe meinen eigenen Podcast, Bücher geschrieben, über dieses Thema aufzuklären, weil ich glaube, da draußen gibt es ganz, ganz viele, die wirklich viel über Ernährung wissen, die sich schon so viel damit auseinandergesetzt haben und frustriert sind, dass sie es trotzdem nicht schaffen, das umzusetzen, einfach weil dieses Puzzleteil der Ernährungspsychologie fehlt, ne? Dass sie sich dahingehend nicht hinterfragen. Ja, das ist einmal so grob zusammengefasst meine eigene Geschichte, wie ich denn zu diesem Thema selbst gekommen bin und ich meine Leidenschaft darin gefunden habe.
Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du die Geschichte mit uns teilst. Und ich glaube auch, es ist, wie du sagst, es sind so viele Informationen draußen, wie man sich richtig ernährt, und jeder weiß irgendwie, was ist gesund und was ist ungesund. Und trotzdem bekommen so wenig Leute es dann irgendwie selber hin, beziehungsweise man ertappt sich dann selber dabei, dass man irgendwie daran scheitert, manchmal ja auch, dann sich gesund und oder richtig oder ausgewogen zu ernähren. Und weiß dann im schlimmsten Fall gar nicht so richtig, wo es herkommt. Deswegen ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Ja, sehr schön, dass du da heute dein Wissen mit uns teilen möchtest. Ich würde ganz gern mal mit den Grundlagen anfangen. Wie reagiert unser Körper überhaupt auf Stress? Warum macht der das überhaupt?
Ja, also Stress ist für den Körper erstmal eine potenzielle Gefahrensituation. Es ist ein Mechanismus, der schon lange, lange, lange Zeit zurückgeht. Das heißt, unsere Vorfahren haben das Gleiche quasi erlebt, oder der Mechanismus im Körper ist noch der gleiche wie bei unseren Vorfahren, die vor Jahrmillionen gelebt haben. Es ist ein Mechanismus, der uns auf diese Gefahrensituation vorbereitet. Ne? Und Gefahrensituation heißt, wir handeln irgendwie instinktiv und gelangen in diesen sogenannten Fight- oder Flight-Modus, also Kampf oder Flucht. Das ist so, wie der Mensch reagiert. Ne? Gefahr kommt eventuell, und dann passiert ganz bei unserem Körper, dass wir irgendwie uns retten. Und zum einen werden einmal rein physiologisch sämtliche Energiereserven bereitgestellt. Ne? Alles, was wir haben, wir haben in der Leber haben wir ja zum Beispiel Glykogen gespeichert. Alles wird bereitgestellt, dass wir wirklich genug Energie haben, entweder in den Kampf zu gehen oder eben wegzulaufen. Das ist, sag ich mal, einmal der Körper, dass der alles zur Verfügung stellt. Aber es passiert auch einiges in unserem Gehirn. Es werden ja Stresshormone ausgeschüttet. Am Anfang, sag ich mal, im akuten Stress ist es erstmal Adrenalin. Wenn es dann ein langanhaltender Stress ist, ist es Cortisol. Und Adrenalin ist das Hormon, das uns in diesen Fight- oder Flight-Modus setzt. Und es sorgt dafür, dass der präfrontale Kortex, also dieses Areal im Gehirn, wo dieses bewusste, kontrollierte, vorausschauende Handeln stattfindet, blockiert wird. Wir können nicht mehr bewusst und achtsam handeln in dem Moment. Kennen wir auch alle unter dem Begriff Brett vom Kopf. Ne? Wir sind irgendwie nervös, gerade Stress, und plötzlich können wir gar nicht mehr klar denken. Genau, weil einfach aufgrund der Stresshormone dieses Areal blockiert wird. Es wird aber auch etwas aktiviert, und das ist das sogenannte Stammhirn, wo die Überlebensreize, die Überlebenssignale quasi liegen. Ne, und wir wollen überleben, das wird aktiviert. Und das ist dann unser instinktives Handeln, dieser Fight- oder Flight-Modus. Und jetzt gibt es Menschen, die gehen halt in den Fight-Modus, und Menschen, die gehen in den Flight-Modus. Ne, einige kämpfen, andere flüchten. Und das hängt unter anderem damit zusammen, wie wir geprägt wurden über die Jahre, wie wir sozialpsychologisch geprägt wurden. Aber auch damit hängt das zusammen, was für ein Stresspunkt, was für eine potenzielle Gefahr quasi auf uns erwartet. Wenn es als reelle Gefahr wahrgenommen wird, dann sind wir zum Beispiel eher so, dass wir dann wirklich flüchten, kämpfen wollen. So, wenn wir aber merken, okay, es ist gerade eine Gefahr, die zwar Stress uns auslöst, aber es ist eigentlich, sag ich mal, nur der Chef, der um die Ecke kommt und irgendwelche Abgaben von uns haben will, die wir gerade nicht haben, das löst auch Stress uns aus, aber wir wissen, wir sind gerade nicht in Lebensgefahr. Und da unterscheidet quasi der Körper so ein bisschen, wie er reagiert. Es wäre nämlich nicht sinnvoll, jetzt, sag ich mal, dem Chef eins auf die Nase zu hauen, also in den Kampf zu gehen oder in den Flucht zu gehen und in die Flucht zu gehen und wegzulaufen. Dementsprechend suchen wir dann irgendwie eine andere Plattform, wo wir diesen Überlebensinstinkt ausleben können, weil es ist trotzdem ein Mechanismus, der uns stattfindet. Und dann kommt nämlich das Essen ins Spiel. Wenn wir dann im Büro sind, der Chef, wie gesagt, kommt und Stress in uns ausgelöst wird, dann sehen wir vielleicht diesen Keksteller, der da im Büro steht, und leben diesen Überlebensmechanismus dann durch das Essen aus. Weil unbewusst ist Essen mit dem Überleben verknüpft. Das heißt also, wir wissen unbewusst, irgendwie, wenn wir essen, wenn wir viel essen, dann überleben wir. Und deshalb kommt es dann auch zum Stressessen. Wir überessen übermäßig viel. Wir essen auch gar nicht unbedingt nur das, was uns gut schmeckt oder so, sondern es ist einfach dieses, je mehr wir essen, je mehr wir bunkern, desto besser. Das steckt quasi dahinter. Das passiert in unserem Körper bei Stress. Also einmal etwas Physiologisches, Energie wird bereitgestellt, aber auch etwas Psychologisches. Unser Gehirn geht in diesen Kampf- oder Fluchtmodus und spielt ihn dann manchmal auch im puncto Essen aus.
Das macht ja auch total Sinn, wenn man sich überlegt, dass wir früher ja noch Jäger waren und uns unsere Nahrung irgendwie selber holen mussten und dass der Körper dann natürlich unter Stress mehr Energie verbraucht und dann eben schnell guckt, wo kriege ich jetzt am schnellsten energiereiche Nahrung her. Es gibt ja auch den Unterschied, es ist ja entweder man hat akuten Stress, ich sag mal vor einer Prüfung, und man hat dann das Blackout. Oder es gibt ja auch so Stress, wo dann einfach eben über einen langen Zeitraum so stressige Situationen oder innerliche Konflikte oder sowas sind. Gibt es da einen Unterschied in dem, wie sich das aufs Essverhalten auswirkt?
Ja, gibt es definitiv. Also das, was ich eben erzählt habe mit dem Fight- oder Flight-Modus, ist der akute Stress. Ne, da, wie gesagt, gibt es verschiedene Typen. Ich habe jetzt gerade nur erwähnt, den, der mehr isst unter Stress. Aber es gibt auch den Typen, der in den Flight, also Fluchtmodus geht, ne, und nichts mehr isst. Also es gibt auch ganz viele Leute, die einfach gar keinen Appetit mehr haben. Also einmal die Kampfesser und die unter dieser Kampffluchtsituation gar nichts mehr essen. Das ist die akute Stressreaktion. Da gibt es beides, abhängig vom Typ. Und beim chronischen Stress, sprich einer Dauerbelastung, wenn man immer durchgehend einfach so ein gewisses Stresspegel hat, dann wird viel Cortisol ausgeschüttet. Das ist ein anderes Stresshormon. Und das wiederum führt eher dazu, dass wir Hunger haben. Also das kann man sich ganz gut merken. Akuter Stress, wenn es gerade passiert, kurzfristig, gibt es Typen, die essen mehr, und es gibt Typen, die essen weniger. Beim Dauerstress ist es aber eher so, dass wir alle mehr essen, weil dieses Stresshormon Cortisol dazu führt, dass gewisse andere Hormone, Ghrelin und so weiter, begünstigen, dass wir einfach mehr Hunger empfinden und einfach am Daueressen sind. Das ist einmal, sage ich mal, die Hormonantwort, aber natürlich auch, weil Essen auch so ein bisschen uns, es ist ja auch so Comfort Food, ne? Es lenkt uns auch ab, es gibt uns ein gutes Gefühl, es werden auch Glückshormone ausgeschüttet, gerade wenn wir ziemlich zuckerhaltige oder fettige Lebensmittel essen, dann begünstigt das zum Beispiel auch die Aufnahme vom Tryptophan, was wieder eine Vorstufe von Serotonin ist, einem Glückshormon. Also es lässt uns auch gut fühlen. Dementsprechend sind das so zwei Gründe. Einmal, wie gesagt, die Hormonantwort, Cortisol, das uns einfach hungriger macht, aber auch einfach, dass wir uns mit Essen ablenken, was dazu führt, warum wir bei Dauerstress tendenziell sehr viel mehr essen.
Es ist ja auch irgendwie genau das, was man in solchen Situationen sucht, und zwar so ein bisschen Glück und positive Reize, und man möchte sich ja irgendwie wohlfühlen, und da ist dieses sogenannte Comfort Food dann natürlich irgendwie eine schöne Abwechslung, gerade wenn man unter eben so Dauerstress leidet. Aber wie beeinflusst denn das dann auch unsere Beziehung zum Essen, wenn wir eben entweder in so gerade in diesem chronischen Stress drin sind und immer Hunger haben? Weil ich sag mal, im ersten Moment macht uns das ja dann glücklich, weil wir haben ja dann irgendwie, wir haben dann unser Stückchen Schokolade oder irgendwie die Pizza am Abend, die wir uns gönnen.
Genau, das ist so diese kurzfristige Antwort, dieses kurzfristige Glücksgefühl, was auch dazu führt, dass wir es immer wieder und wieder machen. Langfristig zieht es dann aber meist doch so einen kleinen Rattenschwanz hinter sich und begünstigt es eigentlich eher, dass wir in eine ungesunde Beziehung zum Essen geraten, weil Essen wird in dem Moment ja instrumentalisiert. Ne? Wir essen in dem Moment jetzt ja nicht, weil unser Körper Nahrung braucht. Wir nähren unseren Körper quasi nicht in dem Moment, sondern wir instrumentalisieren es. Wir zweckentfremden Essen im Prinzip, weil wir es ja für einen anderen Zweck nutzen. Wir nutzen es, um uns abzulenken, damit wir uns besser fühlen und so weiter. Und wenn wir das ständig machen, weil wir einfach chronischen Dauerstress haben, dann kann es natürlich auch mit der Zeit dazu führen, dass wir an Gewicht zunehmen. Ne? Stressessen kann definitiv zu einer Gewichtszunahme führen, was viele Leute dann doch eher wieder betrübt, ein schlechtes Gewissen macht, man sich schlecht fühlt. Und dieses schlechte Gefühl kann dann wiederum auch mit dem Essen kompensiert werden. Ne? Und dann sind wir in dem Teufelskreis drin. Wir haben Stress, wir essen. Das vermehrte Essen führt zu einer Gewichtszunahme. Wir fühlen uns schlecht damit. Wir haben ein schlechtes Gewissen und diese negativen Gefühle gleichen wir wieder mit dem Essen aus. Und somit ist es dann wirklich so ein endloser Kreislauf, in den man reingeraten kann, was dann letztendlich dazu führt, dass wir ja eine ungesunde Beziehung zum Essen aufbauen, Essen immer mehr zweckentfremden, uns dabei schlecht fühlen und Essen, also dieser Frieden zum Essen, sag ich mal, ziemlich gestört ist.
Ja, das kennt man ja auch, dass dann Essen irgendwann so zum Feind wird, weil man irgendwie dann so ein bisschen die Kontrolle ja auch verliert, denke ich, dass man dann eben genau durch die Mechanismen, die du eben beschrieben hast, so ein bisschen ja kontrolllos dann irgendwas isst, was einen kurzfristig eben wieder glücklich macht. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum gerade emotionales Essen beziehungsweise Stressessen schlecht ist, oder?
Genau, also letztendlich sind wir alle mal emotionale Esser bzw. Stressesser. Ne? Das bleibt nicht aus. Es ist einfach dieser Mechanismus, unser Belohnungssystem springt an bei Essen, besonders bei zuckerreichem und fettreichem Essen. Es gibt ja auch diese sogenannte Fressformel, wo man sagt, wenn 55% Kohlenhydrate und 30% Fett enthalten ist, dann springt unser Belohnungssystem darauf besonders stark an. Das ist ein Verhältnis, das in der Natur auch nicht so vorkommt. Das ist menschengemacht, ist zum Beispiel in Schokolade enthalten oder in Chips und führt dazu, dass wir einfach gar nicht aufhören können zu essen, weil es einfach uns so viele Glückshormone gibt in dem Moment, dass wir nicht aufhören wollen. Wir wollen nicht stoppen. Und wenn man da dann so reingerät und das Essen immer wieder zweckentfremdet und da gar nicht rauskommt, du hast es gerade schon gesagt, so die Kontrolle verliert, dann ist das einfach ein nicht so schönes Gefühl. Also jeder ist mal ein emotionaler Esser. Wie gesagt, aufgrund des Belohnungssystems, dieser Fressformel auch gut erklärbar. Aber wenn man merkt, das ist irgendwie mein tägliches Instrument und irgendwie meine Antwort auf sämtliche Emotionen, immer wenn ich in einer emotionalen Disbalance bin, greife ich zum Essen, dann sollte man auf jeden Fall diese Strategie, wenn man sie dann erkannt hat, überdenken und schauen, ob man nicht Alternativen findet, wie man sich sonst auch aus einer emotionalen Disbalance rausholen kann, weil sonst ist die Folge einer Gewichtszunahme und einer ungesunden Beziehung zum Essen schon sehr, sehr wahrscheinlich.
Ja, auf diese Strategien werden wir dann gleich auch auf jeden Fall nochmal eingehen. Da bin ich schon ganz gespannt, was du da so für Tipps für uns hast. Du hast eben das angesprochen, dass es gerade eben in Schokolade dieses günstige Verhältnis gibt, dass der Körper besonders viele Glückshormone ausschüttet. Kommt es daher auch, dass man besonders in stressigen Phasen eben Heißhunger auf Süßes hat, auf Fettiges, auf Pizza, auf all die Sachen irgendwie und jetzt zum Beispiel nicht auf einen Salat oder auf, eine Vollkornnudel?
Genau, also da würde ich sagen, gibt es auch zwei Gründe. Zum einen hatte ich vorhin ja gesagt, dass ja auch physiologisch einiges in unserem Körper passiert unter Stress. Also Energie wird mobilisiert, ne? Alles wird bereitgestellt, damit wir schnell flüchten können oder kämpfen können. Und dementsprechend braucht unser Körper dann natürlich auch schnell viel Energie, um das dann wieder auszugleichen, damit man die Reserven wieder hat. Das ist der eine Grund, warum wir Lust haben auf schnell verfügbare Kohlenhydrate, wie es zum Beispiel in Pizza enthalten ist. Ne? Das heißt, wir haben deswegen ja Lust auf schnelle Kohlenhydrate, einfach dass der Körper wieder die Power hat, um dann wieder richtig handeln zu können. Das ist Punkt Nummer eins. Und der zweite Punkt ist definitiv das, was wir gerade auch schon gesagt hatten, dass das Gehirn einfach viel mehr auf Zucker und Fett, insbesondere diese Kombi, anspringt, als jetzt auf einen Salat. Ne? Das löst mehr Glückshormone in uns aus. Und gerade wenn wir down sind, wenn wir gestresst sind, wenn wir da überlastet sind, dann suchen wir natürlich nach diesem Glücksgefühl. Und wenn wir da dieses Glücksgefühl, es ist minimal. Ne? Es ist nicht so, dass man das so merkt, weil im Prinzip der Mechanismus ist ja der gleiche zum Beispiel wie beim Drogennehmen. Ne? Drogen sprechen auch das Belohnungssystem an, aber das ist wirklich sehr, 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 sehr viel stärker, dieses Signal. Aber es ist das Gleiche, nur halt wirklich in minimaler Dosis beim Essen. So minimal, dass man das bewusst manchmal gar nicht wahrnimmt, aber unbewusst sehr wohl. Und deswegen tendieren wir dazu, das unbewusst dann zu wiederholen, solche Lebensmittel in, also wie zum Beispiel Schokolade und Chips und Co., in Stressphasen zu essen.
Man sagt ja auch oft, dass Zucker quasi wirkt wie eine Droge. Und das bestätigt sich dann hier ja auch irgendwie so ein bisschen, dass man eben auch von Zucker abhängig sein kann. Und das wahrscheinlich gerade in stressigen Phasen.
Genau, also tatsächlich von der Sucht kann man nicht ganz sprechen, weil dann ein paar Kriterien nicht erfüllt sind. Aber es ist auf jeden Fall ein suchtmachender Mechanismus, der angesprochen wird. Also man kann es auf jeden Fall nicht gleichstellen mit Drogen, aber definitiv kann man sagen, dass Zucker in uns etwas auslöst, was dazu führt, dass wir es dann wieder und wieder essen wollen, ja.
Gut, ja, wir haben ja jetzt auch alle Lebensmittel dann einmal aufgezählt, die wir am besten nicht essen sollten in so stressigen Phasen, beziehungsweise die Lebensmittel, die unser Körper gerne hätte und die uns aber vielleicht auch nicht unbedingt gut tun. Welche Lebensmittel tun uns denn gut in stressigen Phasen und wie können wir vielleicht unseren Körper davon überzeugen, dass genau die Lebensmittel gerade das sind, was er braucht, auch wenn er vielleicht uns eher Richtung Schokolade und Pizza drängen möchte?
Genau, das ist eine super, super wichtige Frage. Bei mir geht es ja häufig, wie gesagt, mal um dieses Warum-Essen, aber das Wie-Essen und Was-Essen bleibt natürlich nicht aus, weil das einfach auch dazu beiträgt, wie stressresilient wir sind, also wie gut wir mit Stress überhaupt umgehen können. Und da sagt man, sollte man präventiv einfach schon, also nicht erst, wenn die Stressphase da ist, da ist man dann ja, habe ich ja auch schon gesagt, nicht ganz Herr der Sinne, der präfrontale Kortex ist deaktiviert, wir können nicht mehr so achtsam handeln, wie wir wollen. Deswegen gerne präventiv einfach schon darauf achten, dass man komplexe Kohlenhydrate zu sich nimmt, also vor allem Vollkornprodukte. Ne? Beim Brot nimmt man dann lieber die Vollkornvariante oder bei den Nudeln die Vollkornnudeln. Und das Ganze stabilisiert schon mal den Blutzuckerspiegel, weil wenn wir dann in diese Blutzuckerachterbahn kommen durch Stress, führt es auch zum Heißhunger. Deswegen gerne immer blutzuckerstabilisierend essen. Und außerdem fördert es auch die Serotoninbildung im Gehirn, hatte ich auch schon angesprochen, wodurch wir da, also was dann quasi ja die Glückshormone sind. Ne? Tryptophan wird einfach mit den komplexen Kohlenhydraten aufgenommen, die Vorstufe des Serotonins. Sprich, wir haben da einfach mehr Munition so gesehen für Glückshormone. Das ist Punkt Nummer eins. Dann sagt man auch, man soll ausreichend Proteine zu sich nehmen. Einmal, weil die auch sättigend sind, dann in Stresssituationen, dass man dann auch nicht so in den Hunger gerät. Und auch, weil sie den Hormonhaushalt in Balance halten, was ja auch, ne? Viele bei Stress ist ja unfassbar, was da für ein Hormoncocktail in uns passiert. Das Ganze kann besser balanciert werden, wenn wir genug Proteine haben. Und man sagt auch Omega-3-Fettsäure, also generell hochwertige Fette, wo Omega-3 ein ganz wertvolles ist, weil es einmal entzündungshemmend wirkt, also auch so ein bisschen das auffängt, was bei Stress passiert. Ne? Stress begünstigt eher Entzündungen in unserem Körper und es unterstützt auch die Gehirnfunktion, was ja auch recht wichtig ist. Ich habe ja schon gesagt, Gehirn verändert sich auch unter Stress und wenn das alles noch besser funktioniert, können wir auch noch besser agieren in Stresssituationen. Deshalb sagt man, komplexe Kohlenhydrate, Proteine und hochwertige Fette sind da sehr gut. Also recht simpel eigentlich. Ne? Wenn man sagt, irgendwie gesunde, ausgewogene Ernährung, dann stimmt das auf jeden Fall mit dem überein. Ist jetzt kein Hexenwerk. Aber worauf man auch tatsächlich achten sollte, sind die Mikronährstoffe. Ne? Wenn man so ein bisschen schaut, habe ich ausreichend Mikronährstoffe aufgenommen, wo ich zum Beispiel auch gerne in dem Zusammenhang AG1 zum Beispiel empfehle, dass man da einfach weiß, hey, ich habe so eine Nährstoffversicherung, ich habe schon mal einiges für mich aufgenommen mit so einer All-in-One-Lösung, wo einfach unfassbar viele hochwertige Mikronährstoffe enthalten sind, dann ist das schon mal sehr gut, weil dann ist man auch besser ausgestattet, besser gerüstet für Stressphasen, weil hat man zum Beispiel einen Vitamin-C-Mangel, dann ist das negativ insofern, weil es an der Regulation von Cortisol und Adrenalin beteiligt ist, also die Stresshormone. Magnesium ist auch ganz, ganz wichtig in Stresssituationen, einfach weil man in Stress tatsächlich auch einen höheren Bedarf an Magnesium hat. Also man verbraucht mehr Magnesium unter Stress in Stresssituationen. Und Magnesium kann tatsächlich die Stresshormone senken. Deswegen ganz, ganz wichtig, ne? Hilft uns dabei, mit Stresssituationen besser umzugehen. Und B-Vitamine sind auch ganz, ganz wichtig. Wenn man da einen Mangel hat, ist das auch gar nicht so cool in Stresssituationen, weil die dafür zuständig sind, dass das Nervensystem reguliert wird, was ja auch sehr bedeutend ist in Stresssituationen. Deswegen ausreichend essen, auf den Nährstoffhaushalt achten und dann ist man generell schon mal stressresistenter und kann generell einfach mit Stresssituationen besser umgehen.
Ja, dieses ausgewogene Makronährstoffverhältnis ist ja auch genau das, was einem immer so propagiert wird oder was man dann auch immer überall liest. Und trotzdem fällt es einem irgendwie schwer, das einzuhalten. Zusätzlich die Mikronährstoffe, eben auch ganz wichtig, die du eben erwähnt hast. Und wie kann man die denn noch in seine Ernährung als kleines, sage ich mal, Add-on ergänzen, wenn man jetzt vielleicht nicht zu einem Nährstoffpräparat greifen möchte? Hast du da vielleicht noch irgendwelche Tipps, welche Lebensmittel sich da besonders eignen?
Ja, natürlich. Also das über die Lebensmittel zu sich zu nehmen, ist natürlich auch, wenn nicht sogar die bessere Variante, wenn man das dann im stressigen Alltag schafft. Vitamin C ist beispielsweise super viel enthalten in natürlich Zitrusfrüchten. Das kennt man, glaube ich, auch, dass man immer so sagt, Orange, Zitrone enthält viel Vitamin C. Aber zum Beispiel auch in Kiwi oder in roter Paprika ist auch ziemlich viel Vitamin C enthalten. Also generell in frischen Sachen findet man das. Magnesium findet man beispielsweise in Nüssen. Aber auch Bananen sind ziemliche Magnesiumbomben oder auch zum Beispiel Spinat. Und dann hatte ich ja auch noch die B-Vitamine genannt. Da kennt man ja, ich glaube, somit das berühmteste B-Vitamin ist Vitamin B12. Das kennt man, glaube ich, vor allem, wenn man sich auch so mit der veganen, vegetarischen Ernährung auseinandersetzt, weil das immer ein kritischer Wert ist, da der zum Beispiel hauptsächlich in tierischen Produkten vorkommt. Also in Fleisch, in Eiern, in Milchprodukten findet man viele B-Vitamine. Aber wenn man sich halt, wie gesagt, für eine vegane, vegetarische Ernährung entscheidet, heißt das nicht, dass man nicht auf seine B-Vitamine kommen kann. Man sollte zwar ein bisschen mehr darauf achten, aber zum Beispiel kann man das auch in Hülsenfrüchten finden, die B-Vitamine, sprich in Erbsen, in Bohnen, aber auch zum Beispiel in Nüssen oder Vollkornprodukten. Also da hat man auch viele, viele Produkte, die man essen kann, wenn man da einfach schaut, dass man sich ein bisschen frisch ernährt, nicht so viele Fertigprodukte und auch vielfältig, dann kann man diese Mikronährstoffe schon auch gut deckend zu sich nehmen.
Genau, und auch für jeden was dabei, egal ob vegetarisch, vegan oder Fleischesser. Da kommt auf jeden Fall jeder auf seine Nährstoffe. Hast du denn so ein paar, ich sag mal, Go-To-Rezepte oder so ein Abendessen, was du dir gerne nach einem stressigen Tag machst oder so einen kleinen Snack? Ist da irgendwas, was so dein Go-To im Alltag ist, um genau diese Nährstoffe alle miteinander zu vereinen?
Also ich bin ein riesiger Freund von Ofengemüse. Ich knall mir super häufig einfach sämtliche Sachen, die ich irgendwie noch in meinem Kühlschrank finde, irgendwie kleingeschnippelt, bisschen Öl rüber, bisschen Gewürz rüber, einfach in den Ofen, wo man dann einfach eine richtig gute Mischung hat. Da sagt man ja auch immer so ein bisschen Eat the Rainbow, ne? Isst möglichst viele Farben, isst den Regenbogen, weil in jeder Farbe, sag ich mal, andere Nährstoffe tatsächlich enthalten sind. Das kriegt man dann immer ganz gut hin mit so einem Blechofengemüse. Und was ich noch super gerne mache, was immer so ein bisschen mein kleiner Hack ist, ich mag super gerne, da irgendwelche Körner oder Samen rüber zu machen. Schmeckt auch total toll, wenn man die mitbackt oder auch mitbrät, falls man sich für eine Pfanne entscheidet. Also ein bisschen Sonnenblumenkerne rüber, ein bisschen Sesam. Da hat man dann auch einfach nochmal ganz, ganz viele wichtige Nährstoffe dabei. Das ist eine Sache, die bei mir sehr, sehr häufig zum Einsatz kommt.
Ja, da könnte man ja zum Beispiel dann auch noch so ein bisschen Tofu oder ein bisschen Fleisch ergänzen, wenn man dann noch die Proteine mit dazu haben möchte.
Genau, oder ein bisschen mit Käse rüber, ein bisschen Schafskäse mache ich auch gerne, dann hat man da auch eine weitere Komponente, genau.
Hast du noch irgendeinen kleinen Snack? Also ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel, ich esse super gerne Datteln und die sind ja auch sehr voll mit allen möglichen Mikronährstoffen und esse die super gerne einfach mit so eine frische Dattel, mit so einer Nuss drin, ob es eine Mandel oder eine Erdnuss ist und so ein bisschen Schokolade drüber. Ich immer das Gefühl habe, das gibt meinem Körper sofort Energie, aber versorgt mich dann auch ein bisschen langfristiger mit Energie und ich habe eben nicht danach dieses Zuckerloch und weiß, dass er auf jeden Fall gut gewappnet ist für die nächsten paar Stunden am Schreibtisch zum Beispiel. Hast du da auch irgendwie sowas?
Was ich super gerne esse, sind, das hat mich mein Mann absolut zugebracht, mein Mann ist ein Cashewkern-Liebhaber hoch 10, deshalb haben wir irgendwie immer Cashewkerne bei uns und ich mag die jetzt inzwischen auch super gerne, irgendwie so häufig so viel gegessen. Also Nüsse ist bei mir auf jeden Fall eine Sache, die ich irgendwie überall stehen habe, ob jetzt irgendwie am Schreibtisch, zu Hause, im Büro, irgendwie findet man überall bei mir Nüsse. Und was ich momentan auch irgendwie gerne esse, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, weil das jetzt, ich glaube, nicht so der Geschmack von jedem ist, aber ich mag total gerne irgendwie so als Snack zwischendurch, das ist dann eher die Eiweißkomponente, diesen Harzer Käse. Irgendwie einfach so ein Stück. Also manchmal, wenn ich irgendwie so ein bisschen Lust auf etwas Deftiges, Salziges habe, so, dann ist das häufig etwas, was ich gerne auch esse tatsächlich.
Der ja auch wieder ein bisschen Proteine liefert.
Absolut, also voll die Proteinbombe, genau.
Ja, ja. Also würdest du allgemein sagen, dass man mit der richtigen Ernährung seinen Körper auf jeden Fall stressresistenter machen kann? Sowohl im Vorfeld als auch dann in so gerade chronischen Stresssituationen?
Ja, würde ich sagen. Würde ich definitiv sagen, weil man, wie gesagt, einfach dadurch, dass man dann genug Nährstoffe in sich hat, den Körper resistenter machen kann, ne? Dass die Hormone besser reguliert werden können, dass das Nervensystem geschützt und stabilisiert wird. Das kann man alles erreichen, indem man genug Nährstoffe zu sich nimmt und dann aber auch tatsächlich in Akutsituationen einfach darauf achtet, dass man dann, auch wenn alles in einem danach ruft, irgendwie schnelle Kohlenhydrate zu sich zu nehmen und viel Zucker, wenn man dann aber irgendwie dann doch es schafft, vielleicht doch ein bisschen ausgewogener zu ernähren, dann dämpft es auch diese Stressantwort definitiv ab, ne? Dass wir gar nicht so erst in diese Achterbahn kommen. Gerade der Blutzuckerspiegel, wenn wir dann da so hoch und runter geraten, das ist ja auch immer Stress für den Körper, diese Blutzuckerachterbahn. Wenn wir es da schaffen, das ein bisschen aufzufangen, abzufedern durch eine vollwertige Ernährung, dann ist das auf jeden Fall schon eine Erleichterung. Ist nicht so, dass ich sage, dann ist der Stress wie vergessen, auf keinen Fall. Aber der Umgang ist damit dann vielleicht etwas leichter. Und gerade auch die Antwort des Stressessens, die häufig dann automatisch kommt, fällt dann auch nicht ganz so stark aus.
Ja, wo du gerade dieses Auf und Ab ansprichst, wir wissen ja jetzt relativ genau, was wir essen dürfen. Spielt denn auch eine Rolle, wann wir essen? Also Thema zum Beispiel intermittierendes Fasten, Essrhythmen, hat das auch noch einen Einfluss auf dann das Stressempfinden?
Also ich schaue bei solchen Fragen natürlich immer so ein bisschen durch die Brille der Ernährungspsychologie, inwiefern das rein psychologisch irgendwie auch auf uns wirkt. Und da liegt meine Antwort immer in der Richtung, dass ich sage, das ist etwas sehr Individuelles und Typsache und man sollte sich so ernähren, dass man damit gut fährt. Was ich damit meine ist, Intervallfasten, da gibt es ja unfassbar viele wissenschaftliche Erhebungen, ob das gut oder schlecht ist. Es gibt definitiv viele Vorteile, die es bringt. Einige, die dann auch sagen, eher nicht so. Ich schaue da immer so, ist es etwas für dich? Fühlst du dich damit gut? Ist das ein Konzept, das du lange fahren kannst oder fühlst du dich super eingeschränkt? Ne? Wenn du irgendwie jeden Morgen damit kämpfst, dass du erst ab, ich weiß nicht, 10 Uhr, 12 Uhr, je nachdem, wann du dir die Uhrzeit setzt, essen kannst. Wenn es jeden Morgen wirklich ein Warten und ein Bangen ist, gleich habe ich es geschafft, dann hat man es endlich geschafft, dann darf man essen und abends hat man dann aber wieder Hunger, wenn irgendwann das Fenster wieder zu ist, dann ist es wahrscheinlich ein Konzept, das nicht für einen funktioniert, weil es eher Stress ausübt. Man fühlt sich dauerhaft irgendwie gestresst, dauerhaft ist man irgendwie am Schauen, darf ich nicht. Und dann würde ich sagen, ist es eher schädlich als hilfreich. Wenn man jetzt aber merkt, das ist ein Konzept, mit dem fahre ich so gut, ich habe morgens sowieso keinen Hunger. Das Hungergefühl meldet sich bei mir eh erst gegen die Mittagszeit, deswegen ist das gar kein Ding. Und dann esse ich den Tag und das reicht mir dann auch. Und abends, ach Mensch, da trinke ich dann noch einen Tee und das reicht mir bis zum Schlafen. Dann ist es ein Modell, da sage ich, Daumen hoch, das klingt so, als wenn das gut in dein Lebenskonzept passt. Deswegen würde ich immer, bevor man wirklich in diese wissenschaftliche Detailfrage geht, ist das dafür gut und Blutwerte und alles Mögliche, erstmal überhaupt zu gucken, das große Ganze, passt das in dein Lebenskonstrukt? Ist es etwas, was dir gut tut oder ist es etwas, was eher Stress in dir ausübt? Weil selbst wenn es so viele Benefits gibt, aber du am Ende des Tages dadurch dauerhaft gestresst bist, dann ist das etwas, was nicht für dich funktioniert. Deswegen diese Frage, wann essen, ist ein hochheikles Thema. Wenn man da verschiedene Studien liest, wird man verschiedene Antworten bekommen. Meine Antwort geht immer in die Richtung, schau, was passt in dein Lebenskonzept.
Ja, das ist sehr schön gesagt. Und ich glaube auch gerade ja, mit den steigenden Esstrends, die es so gibt und jeder sagt irgendwie, was man darf und was man nicht darf und für jeden funktioniert ja auch was anderes gut. Deswegen, das hast du schon sehr schön zusammengefasst. Ja, dass wir einfach da irgendwie ein bisschen mehr lernen, vielleicht auf unser Leben zu schauen und auf unseren Alltag und Rhythmus und da eben auch dann das Essen anzupassen. Ja, vielen Dank für deinen Input. Würdest du uns nochmal zusammenfassen, was jetzt so das Wichtigste unseres Gesprächs ist, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte und wie man vielleicht, wenn man gerade akut in einer Stressphase ist, das jetzt über die Ernährung am besten damit umgehen kann?
Super, super gern. Also zusammenfassend würde ich nochmal sagen, der erste Schritt ist immer überhaupt zu erkennen, warum isst man? Ne? Es kommt ja immer dieser Essimpuls, man sitzt auf dem Sofa, plötzlich kriegt man diesen Impuls, ach Mensch, ich will doch mal schauen, was wieder im Kühlschrank ist. Und sich dann erstmal zu hinterfragen, was steckt eigentlich dahinter? Ist es Hunger, was uns gerade dazu bringt, dass wir aufstehen und zum Kühlschrank gehen? Wenn ja, grünes Licht, Essen ist die Antwort. Wenn man aber merkt, hey, ist das eigentlich Stress, es sind Emotionen, dann ist es schon mal wichtig, das überhaupt erst wahrzunehmen, diesen Zusammenhang. Da habe ich auch immer gerne einen Spruch, den ich gerne mitgebe, der lautet, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Das heißt, wenn man für sich erkennt, das eigentliche Problem ist Stress, dann sollte man sich bewusst machen, okay, Essen ist gerade eigentlich nicht die Lösung. Das ist schon mal ganz wertvoll, überhaupt diesen Zusammenhang für sich zu erkennen, dieses Bewusstsein zu haben. Und natürlich wäre es jetzt toll zu sagen, okay, wenn Essen gar nicht die Lösung ist, dann esse ich jetzt nicht. Aber das ist natürlich nicht immer ganz so einfach. Das heißt, wenn man in diesem Moment nicht dagegen ankommt und dieser Essimpuls einfach so stark ist, dass man dann wenigstens darauf achtet, möglichst ausgewogen zu essen, möglichst komplexe Kohlenhydrate, gute Proteinquellen, gesunde Fette, ne? Nicht ganz so in dieser Schublade rein mit Süßigkeiten, Chips, Schokolade und Co., wenn es irgendwie geht. Aber selbst wenn das mal passiert, dann finde ich es auch ganz, ganz wichtig, Nachsorge, sag ich mal, mit sich zu betreiben. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich kenne Phasen von mir, in denen ich dann super vorwurfsvoll mit mir war. Dass nachdem ich dann in Stresssituationen nicht anders konnte und trotzdem zu Schokolade und Co. gegriffen habe, ich dann einfach super gemein zu mir war und mir super starke Vorwürfe gemacht habe. Du bist so stark und warum so schwach und warum musste es jetzt wieder so kommen und warum hast du es nicht anders handeln können? Und das hat dann eher dazu geführt, dass ich mich noch schlechter gefühlt habe, noch negativer war, noch mehr in diese Abwärtsspirale geraten bin und dann letztendlich noch mehr gegessen habe. Deswegen finde ich es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man solche Situationen für sich reflektiert, schaut, okay, warum hatte ich gerade nicht die Kapazität, irgendwie anders zu handeln? Und dann aber auch zu erkennen, ich habe in dem Moment das Bestmögliche für mich getan. Ich wollte es ja anders, habe es aber nicht geschafft. Ich habe in meinem Ermessen am Bestmöglichen gehandelt und dass man dann eher aus diesen Situationen lernt, sich reflektiert und Learnings mitnehmen, falls man das nächste Mal in einer ähnlichen Situation steckt, anstatt sich niederzumachen, was dann letztendlich auch wieder zum Stress und Frustessen führen kann. Das sind so Dinge, die ich tatsächlich nochmal so aus ernährungspsychologischer Sicht, neben natürlich diesen ganzen Dingen wie ausreichend sich ernähren, ausreichend Mikronährstoffe zu sich nehmen, ne? Ganz klar haben wir breit besprochen, das ist ganz wichtig, aber halt auch dieser Umgang mit sich selbst zu erkennen, warum esse ich so, wie ich esse und wie gehe ich im Anschluss mit mir um, das finde ich sind auch nochmal ganz, ganz wichtige Aspekte.
Ja, eben auch besonders, dass man dann nicht wieder in so eine Negativspirale, diesen bekannten Teufelskreis reinkommt,
ganz genau.
Wo dann der Stress einem noch mehr Heißhunger verschafft. Ja, vielen Dank. Und wie wir eben schon am Anfang angesprochen haben, hast du ja auch einen eigenen Podcast. Deswegen für jeden, der jetzt, wo dieser kleine Anriss des Themas jetzt irgendwie interessant klang, der kann natürlich auch gerne dann bei dir vorbeihören, oder?
Super, super gern. Also die letzte Folge ist schon ein bisschen her tatsächlich. Das ist so ein bisschen der Elternzeit zu verschulden, aber dennoch sind da über 100 Folgen. Also ihr werdet viel über die Ernährungspsychologie dort finden. Der heißt Ernährungspsychologie leicht gemacht, ganz easy auf das Wort Ernährungspsychologie. Wenn ihr das eingebt, dann findet ihr den schon und ich freue mich natürlich über jeden, der reinhört.
Ja, dann bedanke ich mich, dass du heute hier warst und uns so viele spannende Einblicke zu dem Thema gegeben hast, was, glaube ich, auch wirklich jeden von uns betrifft, mal mehr, mal weniger. Aber jeder von uns hat auf unterschiedliche Art und Weise mit Stress und dann eben auch mit Ernährung zu tun, weil das ist nun mal das, was wir jeden Tag machen. Deswegen ganz, ganz spannend und vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir Spaß gemacht.
So, jetzt wisst ihr also Bescheid oder noch ein bisschen besser Bescheid. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, was euch vielleicht am meisten überrascht hat oder, wenn ihr ganz viel davon schon wusstet, was sind denn eure Lieblingsrezepte? Was könnt ihr empfehlen? Das würde uns sehr interessieren. Freuen würde es uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Hört uns und abonniert uns gerne da, wo es Podcasts gibt und lasst uns auch gerne viele Sterne in der Bewertung da. Außerdem empfehlt uns gerne weiter, wenn euch unser Podcast gefällt. Vielleicht kann ja jemand aus deinem Freundeskreis noch ein bisschen mehr Laufmotivation oder den ein oder anderen Tipp gut gebrauchen. Davon gibt's mehr in der nächsten Folge. Die gibt's wie gewohnt in 2 Wochen und wir freuen uns schon. Bis dahin, macht's gut und natürlich viel Spaß beim Laufen.